Hallo und schönen guten Frühlingsmorgen an diesem Sonntag. Kommenden Mittwoch ist ja dann auch nun mal endlich mal kalendarischer Frühlingsanfang, 20. März. Und für frühlingshafte Stimmung sorgt jetzt schon mal auf jeden Fall mein Gast, meine Gästin, Pfarrerin Christina Maria Bammel. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen, Herr Wittke. Ich freue mich, hier zu sein und ich freue mich, dass ich noch ein paar Sonnenstrahlen mitbringen konnte. Man merkt ja, frühmorgens wird schon ein bisschen zeitiger, heller und es wird ein bisschen wärmer. Man kann mittags sogar schon draußen sitzen und die Wolken vorbeiziehen sehen und die Sonnenstrahlen dazwischen. Frühlingshaft halt. Schön.
Ja, leider weiß ich schon, die Wettervorhersage für die nächste Woche, da wird es auch mal deutlich frischer werden, aber wir hatten ja so ein paar schöne Sonntage und 18 Grad auch am Freitag. Das war schon richtig klasse. Also ich mag in Frühlingsstimmung bleiben und wir legen los, oder?
Wir legen los und feiern Gottesdienst im Namen Gottes Ursprung und Himmel und Erde für uns und unser Leben, im Namen Jesu Licht auf unseren Wegen und im Namen der Geistkraft, die uns verbindet und neu werden lässt. Amen.
Ich schaue Sie jetzt gerade mal so ein bisschen an, Frau Bammel, weil ich, ob Sie etwas Grünes an sich tragen und tatsächlich ein grünes Shirt sehe ich und auch einen grünen Schal oder mintfarbenen Schal. Heute ist nämlich St. Patrick's Day und ich finde es ja schade, dass dieser Tag größtenteils nur noch mit sich im Irish Pub betrinken verbunden wird, weil da gibt es doch eigentlich einen durchaus christlichen Hintergrund, oder? Auch wenn der vielleicht ein bisschen zu katholisch ist für Sie als evangelische Pfarrerin, wie ist das?
Also da kann ich Sie beruhigen, im evangelischen Gedenkkalender steht er auch, der St. Patrick, und der soll ja im 5. Jahrhundert im zarten Alter von 15 Jahren entführt, verschleppt worden sein und dann auf die irische Insel gebracht worden sein. Und dann konnte er nach 6 Jahren wieder weg davon zurück in sein heimatliches Britannien. Und da ist er Mönch und Priester geworden, so die Legende. Und dann ist er zurück nach Irland gekommen, um dort eben den christlichen Glauben zu verbreiten in Lehre und im Tun. Und viele Kirchenbauten sollen auf ihn zurückgehen. Und bekannt ist ja immer die Story, man sieht das ja auch manchmal bei diesen Paraden, dass er die Insel freigemacht hat von Schlangen.
Die
letzte Schlange soll er in eine Kiste gesteckt haben und die Schlange soll ihn immer gefragt haben, und wann komme ich hier wieder raus? Und dann hat er immer gesagt, morgen. Und dann hat er aber die Kiste ins Meer geworfen. Naja, wie das so ist mit solchen Legenden.
Konnte ich noch gar nicht, ja. Und, aber er hat den christlichen Glauben nach Irland gebracht, so die Legende.
Und warum kommt das Ganze jetzt mit diesem Kleeblatt eigentlich zusammen, fragt man sich ja auch. Und manche Sachen sind ja am christlichen Glauben nicht so ganz einfach zu verstehen, und dazu gehört, wie wird Gott eigentlich als Vater, als Sohn, als Geist zusammengedacht, und so wird erzählt, das Kleeblatt war da sehr hilfreich, das zu veranschaulichen, 3 in 1, kann man sich ja vorstellen, also ein paar hundert Jahre vor ihm hat jemand das mit dem Regenbogen erklärt und hat gesagt, die Trinität, also diese 3 in 1, Gott 3 in 1, das ist so wie der Regenbogen mit der Sonne, dem Sonnenlicht und den Farben, kann man vielleicht als Brücke benutzen. Jedenfalls Patrick muss solche Brücken gebaut haben in den Glauben hinein und wird deshalb seit so vielen Jahren, Jahrhunderten
immer gefeiert wieder.
Gefeiert und verehrt.
Ja. Und auch in der evangelischen Kirche heute? Ich habe hier und da bei Social Media gesehen, da werden sogar richtig St. Patrick's Day Gottesdienste gefeiert.
Ja, also
da ist denn das 4-blättrige Kleeblatt gar kein Glückskleeblatt, ne? Weil es reicht das 3-blättrige.
Reicht schon mal die drei. Und wir haben jetzt ja keine großen Schriften oder Texte oder Zeugnisse von ihm selber, sondern also es gibt wohl so einen Brief, ob das alles authentisch ist, wer weiß. Aber dass jemand so eine Spur gelegt hat durch die Kultur- und Glaubensgeschichte und so über die Jahrhunderte verehrt wird, das findet eine evangelische Pfarrerin auch schon ganz beeindruckend, na klar.
Ich merke, Sie verschließen sich dem St. Patrick's Day auf jeden Fall nicht, aber das grüne Shirt heute hat nichts wirklich damit zu tun, oder doch?
Reiner Zufall.
Frau Mangel, ich hatte mir das fest vorgenommen, aber nicht aufgeschrieben. Aber heute denke ich mal dran, freue mich selbst drüber. Ich hatte mir nämlich mal vorgenommen, immer noch mal wieder im Laufe des Jahres uns an die Jahreslosung für dieses Jahr zu erinnern, weil ich finde die so ausgesprochen schön und richtig. Und meistens ist es ja so, über die Jahreslosung wird am Anfang des Jahres einmal oder zweimal ausführlich gesprochen und dann gerät die schnell in Vergessenheit. Und es wäre gerade diesmal, finde ich, besonders schade. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das ist die Jahreslosung. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Wie oft, Frau Bammel, spielt diese Jahreslosung jetzt noch bei Ihnen als Pfarrerin eine Rolle?
Also ich habe die öfter in der Woche vor Augen, weil meine Geburtstagskarten in diesem Jahr, die ich an viele Menschen schreibe, das Motto vorne auf der Karte haben.
Ah, wie schön.
Da sind lauter Regenbogenfarben dahinter und darauf steht eben alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und wenn ich die Geburtstagskarte schreibe und mir den Menschen vorstelle, an den ich gerade schreibe, dann frage ich mich schon so für einen Augenblick, was hat sie wohl für Erfahrungen gemacht mit der Liebe im vergangenen Jahr, in den vergangenen Jahren. Und ist ja eine ganz besondere Liebe, die der Apostel Paulus da meint. Es ist eine, die man auch mit Zuwendung, mit Einsatz füreinander, mit Wertschätzung, mit Respekt auch mit übersetzen könnte. Und wie sind wir füreinander da? Und selbst im heftigsten Streit und Konflikt, alles, was ihr tut, tut es immer mit diesem Vorzeichen der Liebe. Und mich erinnert das an ein englisches Sprichwort. Da sind wir ja schon auf den Inseln heute gewesen. Vielleicht ein englisches Sprichwort, das sagt, die Liebe ist wie ein Korb mit 2 Broten und 5 Fischen. Und nur wenn man es austeilt, wird es mehr. Bezieht sich auf die biblische Geschichte der wunderbaren Brotvermehrung und Fischvermehrung. Und ich glaube, diese Liebe ist auch gemeint, wenn wir damit nicht geizen und wenn wir sie nicht für uns behalten, sondern wenn wir versuchen, großzügiger zu werden, das Herz da zu öffnen an der Stelle, gerade da, wo es uns schwerfällt, dann ist das so ein bisschen wie mit der Brotvermehrungsgeschichte. Vielleicht.
Es ist doch wirklich immer wieder erstaunlich, Frau Bammel, oder auf jeden Fall staune ich immer wieder darüber, wie schnell die Zeit vergeht. Durch meine Kinder eigentlich habe ich jetzt erst wieder realisiert. Ende kommender Woche beginnt schon die Osterferien. Und das bedeutet dann ja im nächsten Schritt, dass in 2 Wochen schon das Osterwochenende ist. Für mich wirkt Ostern gefühlt zumindest immer noch total weit weg. Wie ist denn die Überschrift für den Sonntag heute? Ich bin gespannt, ob ich jetzt so ein wenig mehr in schon vorösterliche Stimmung komme.
Naja, kommt drauf an, wie Sie vorösterlich verstehen. Ich würde sagen, es wird noch mal ein Stück ernster in dieser Passionszeit, die voranschreitet. Und in einem Psalm bittet ein Mensch, Gott, schaffe mir Recht. Da merkt man schon, die ganze Wucht und Ernsthaftigkeit. Immer wieder kommen in der Bibel ja Menschen in den Blick, die Unrecht erfahren. Und dann wenden sie sich an Gott und bitten darum, schaffe mir Recht. Und wir alle wissen, dass diese Erfahrung nicht immer sofort und manchmal sich auch gar nicht auf spürbare Weise zum Guten wendet, dass eben nicht Recht geschaffen wird, augenscheinlich. Und darum geht es auch heute, dass die Frage im Raum steht, wo bleibt Gott in all dem, was Menschen zugemutet wird? Und wie kann ich in den Zumutungen dieser Welt trotzdem noch mit Gott verbunden bleiben?
Jetzt bin ich ja schon ein bisschen vorgewarnt, das finde ich gut. Wir kommen zur Bibelstelle und dass das vermutlich dann keine so heitere Bibelstelle werden wird. Ich bin wieder gespannt, aber vielleicht bin ich ja auch positiv überrascht.
Naja, ich würde mal sagen, es ist eine unerhörte Geschichte, die uns heute an den Abgrund führt und auch wieder hinaus, die uns auf den Berg führt und wieder herunter. Aha. Sie steht im ersten Buch Mose im Alten Testament und sie erzählt von Abraham und seinem Sohn Isaac. Und sie erzählt von einem unendlich schwierigen Weg. Und später wird man sagen, das ist vielleicht der unendlich schwierige Weg des Glaubens, aber der Reihe nach. Die Gottheit hatte Abraham geprüft und zu ihm gesagt, Abraham. Und Abraham hat geantwortet, hier bin ich. Und die Gottheit sprach, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst, den Isaac, und geh los in das Land Moria und führe ihn dort auf einen Berg und opfere ihn auf einem der Berge, den ich dir sagen werde. Und da hat sich Abraham früh am Morgen aufgemacht, hat seinen Esel gesattelt, nahm seine 2 Knechte mit sich und Isaak, seinen Sohn, und er hat einen Holzscheit für das Brandopfer gespalten und machte sich auf und ging zu dem Ort, den ihm Gott gesagt hatte. Und am dritten Tag nach dem Gehen, da hob Abraham seine Augen auf und sah den Ort von Ferne und hat gesprochen zu seinen Knechten, lasst ihr euch hier mit dem Esel nieder, ich und mein Kind gehen weiter dort hinauf. Und Abraham hat die Holzstücke des Brandopfers genommen und gab sie seinem Sohn Isaak zum Tragen. Der nahm das in die Hand und so gingen sie beide zusammen. Und da sprach Isaak zu Abraham, seinem Vater, und sagte, mein Vater, sieh, da ist das Feuer und da ist das Holz, aber wo ist das Tier für das Opfer? Und da hat Abraham gesagt, Gott wird sich das Tier zum Opfer ausgucken, mein Sohn. Und so sind die beiden weitergegangen und sie erreichten den Ort, der ihnen gesagt war von Gott, und Abraham hat dort einen Altar aufgebaut, legte die Holzstücke ordentlich darauf und band seinen Sohn darauf fest, auf dem Altar. Und dann streckte Abraham seine Hand aus und ergriff das Messer, aber dann rief ein Engel vom Himmel her ihn an und sagte: Abraham, Abraham. Und er antwortete und sagte: Hier bin ich. Und der Engel sprach: Strecke deine Hand nicht aus gegen diesen Jungen und tu ihm nicht das Geringste, denn ich weiß jetzt, dass du einer bist, der Gott fürchtet, denn du hast deinen Sohn mir nicht vorenthalten.
Das ist eine Bibelstelle, die gefällt mir nicht. Sag ich jetzt mal so frei raus, die mag ich nicht. Ich mag auch gerne Ihnen beschreiben, warum ich den nicht mag. Also ich komme so aus dem Film, und ich hätte mir in dieser Geschichte gewünscht, dass Abraham selbst, kurz bevor er dann irgendwie da loslegen würde und seinen Sohn töten würde, dass er sich dagegen sträuben würde, dass er sagen würde, was tue ich hier eigentlich, dass er irgendwie aufwachen würde und sagen würde, hier, mein Gott, du spinnst wohl, also das mache ich jetzt nicht. Und nicht, dass er durch einen Engel Gottes aufgehalten wird, dass sie zu, weil, da muss ich mal fragen, er hätte es sonst getan, oder?
Das lässt die Geschichte offen. Ich kann das nicht, ich kann es nicht mit Sicherheit. Es wirkt so, und es ist darauf so angelegt. Und ich weiß nicht, ob Sie, vielleicht haben Sie noch im Ohr, an einer Stelle sagt er: Ja, Gott, hier bin ich. Tu, was du willst mit mir. Und das ist ja schon mal empörend, ja, dass Abraham sich nicht wehrt gegenüber Gott und nicht mit Gott in die Debatte geht. Ja, das haben Sie ja auch gerade gesagt. Und dann sagt er es nochmal. Dann sagt Abraham es nochmal, als Gott ihn wieder anruft und sagt: Abraham, halte ein, ja, durch den Engel gerufen, halte ein, tu es nicht. Und dann Abraham sagt wieder: Hier bin ich. Und man kann es auch so übersetzen: Da hast du mich. Also Abraham stellt sich voll und ganz zur Verfügung. Und das ist eigentlich doch nicht hinnehmbar. Das löst doch erstmal die ganze Empörung bei uns aus und es zersträubt sich ja einem erstmal alles.
Ja.
Und ich glaube, die Geschichte legt es ein Stück darauf an, dass da sehr viel drin ist von dem, wo sich uns alles sträubt.
Aber warum? Also die andere Sache ist ja, wie finde ich denn einen Gott, der mir so eine Prüfung auflegt und mich in so eine Bedrängnis bringt und dann erst kurz vorher letztlich eingreift. Warum? Also auch dann dieser Satz, ich weiß nicht, wie die genaue Übersetzung denn ja ist, dieses: Jetzt weiß ich, dass du mich fürchtest. Also das ist nicht der Gott, wie ich ihn mir vorstellen mag.
Ich würde jetzt gar nicht so sehr danach fragen, ist das, was ist das für ein Gottesbild, sondern nochmal von Erfahrungen ausgehen, die Menschen machen. Menschen machen so viele, so absurde, so widersprüchliche Erfahrungen. Und wie schaffen sie das, diese widersprüchlichen Erfahrungen zusammenzuhalten? Erfahrung tiefster Resignation, ich kann nichts ändern, tiefster Ohnmacht, und trotzdem Vertrauen zu haben, trotzdem einen nächsten Schritt weiterzugehen. Und dieser ganze Widerspruch, ich finde den erst einmal, jetzt gucke ich erstmal nur auf Abraham, ich finde, der steckt erstmal in Abraham drin. Der hat es den tiefsten Punkt seines Lebens erreicht, er soll sein Kind verlieren. Und auf der anderen Seite geht er weiter, in das erstmal zusammenzuhalten, das ist doch etwas unglaublich Schweres. Das ist das eine. Ich will jetzt noch nicht gleich sagen, warum Gott so agiert oder warum Menschen so diese Gotteserfahrung aufgeschrieben haben, aber will an einer Stelle von einer Kinderbibel mal erzählen, die in meinen Kindertagen, die mir noch aus meinen Kindertagen so vor Augen steht. Da ist diese Geschichte auch bebildert. Und da gibt es zwei Bilder. Das eine Bild ist, dass Vater und Sohn mit dem Esel auf einen Berg gehen, und man sieht diesen Berg ganz weit weg, und er ist riesig und er ist erdrückend. Und das zweite Bild, sie kommen Arm in Arm von diesem Berg runter. Und es löst nichts auf. Es macht nichts schön. Es malt keine hübsche Fassade über die Brutalitäten des Lebens, die wir Menschen ja erleben und wofür wir jetzt zumindest noch keine Antworten haben. Und wo wir Gott sagen müssen: Weißt du, Gott, da steht noch eine Menge aus. Du hast noch eine Menge zu erklären. Denn eine Menge Engel sind zu spät gekommen. Und eine Menge Engel sind bei bestimmter Gewalt nicht rechtzeitig eingeschritten und haben nicht gerettet. Zumindest nicht nach unseren Maßstäben. Also Gott, da steht noch eine Menge aus. Und diese Geschichte kleistert das nicht zu. Sie gibt ein Bild, sie kleistert das nicht zu, unseren Schmerz, aber sie gibt so einen winzigen Hoffnungsschein. Und dieser Hoffnungsschein ist nicht, dass Gott sagt, jetzt weiß ich, dass du mich fürchtest, sondern dass Gott hingesehen hat, dass er gesehen hat, wie groß das Leid ist und dass es eine Möglichkeit gibt, dass Gott ruft, dass er sieht, dass er handelt. Daran will ich festhalten, gegen alle offenkundigen, augenscheinlichen Dinge, die es in dieser Welt gibt. Vielleicht ist das eine Spur zu dieser Geschichte, die uns beide natürlich auch wirklich schwer im Magen liegt.
Ja, die Auflösung, mit der Auflösung komme ich klar, weil eben es passiert ja nicht das Schlimmste. Er wird aufgehalten von dem Engel, aber überhaupt das, also welche Lehre ich daraus ziehen soll, so wie Sie es mir jetzt beschrieben haben, da muss ich echt noch, also mich reinfinden, weil erstmal bin ich immer noch so geschockt und empört darüber, in welchen Zwiespalt ich da überhaupt geworfen worden
vielleicht
bin.
Ist es genau das, vielleicht ist es genau das, vielleicht will diese Geschichte nicht einfach sagen und die Moral daraus oder die Lehre daraus und das nehmen wir jetzt mit im Körbchen, sondern eine Geschichte, die erzählt, es gibt Momente in deinem Leben, da geht es nicht auf. Da geht das zutiefst Irritierende, das Kierkegaard spricht, also ein Philosoph aus Dänemark, vor längerer Zeit gelebt, hat gesagt, es ist so paradox, es geht sich nicht auf und du kannst nicht eine Lehre daraus mitnehmen. Lebe das Irritierende, halte es aus, es ist so existenziell. Und selbst das wage ich noch nicht mal zu sagen. Was wage ich mir zu sagen, was andere Menschen aushalten müssen im Angesicht ihres Gottes? Aber dass wir Gott immer wieder auch klagen können und sagen können, hier stehen wir und der Boden schwankt unter den Füßen. Hier sind wir, da hast du uns und jetzt hilf. Gegen alles, was ich sehen kann an Hoffnungszeichen, hilf. Das geht in keiner Lehre auf, da haben Sie vollkommen recht.
In Russland, Frau Bammel, wird seit Freitag gewählt, also in Anführungsstrichen gewählt. Nur Wladimir Putin steht zur Wahl und noch so ein paar Vertraute, damit der Stimmzettel nicht ganz leer ist. Aber alle aus der Opposition sind entweder ins Gefängnis gekommen, mussten oder konnten glücklicherweise vorher flüchten oder sind überraschend ums Leben gekommen. Ich finde das wirklich immer sehr bemerkenswert, auch wenn ich das jetzt so sage und so darüber spreche, das wirkt irgendwie wie unecht, nicht real. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Und wie würde ich wohl selbst damit umgehen, wenn ich mich bei einer Wahl so unfrei fühlen müsste? Ja, das ist eben für mich wirklich gar nicht richtig real vorstellbar. Oder zumindest keine schöne Vorstellung, das auf jeden Fall nicht. Wir kommen zur Fürbitte, bei der ich vor allem an alle politisch verfolgten Menschen in Russland, aber letztlich auf der ganzen Welt denken mag.
Und ich bin auch so froh, dass es Fürbitten gibt, dass es die Möglichkeit gibt, Gott in den Ohren zu liegen und eben nicht einfach nur resigniert die Schultern zu zucken angesichts solchen himmelschreienden Unrechts, was wir da auch wieder vor Augen geführt bekommen. Und deshalb beten wir, Gott, du siehst es, wie vor den Gefängnissen in Minsk, in Teheran, wie vor den russischen Straflagern die Menschen auf ihre Liebsten warten, in Sorge auch um deren Leben. Und du siehst, wie Menschen verfolgt und angegriffen werden, weil sie gewaltlos für ein freies Land eintreten. Sende dein Wort, deine Engel, dein Licht und schaffe Recht. Gott, du siehst, wie Kinder ihren Eltern entrissen werden, auch in der Ukraine, wie Kinder hungern, wie sie verschleppt und noch heute versklavt werden. Sende endlich dein Wort, deinen Engel, dein Licht und schaffe jedem einzelnen Kind dieser Welt Recht. Gott, du siehst die Kriegsspur auch auf diesem Kontinent. Du siehst nicht weg, wo Menschen verwundet sind. Du übersiehst auch nicht die Verzweiflung und die Wut. Wo bleiben dein Wort, dein Engel, dein Licht, damit der Lebensmut neu wachsen kann? Und du siehst heute alle, die weinen, weil sie allein sind, die sich vergessen oder übergangen fühlen. Du siehst die Ratlosen und die Resignierten. Gib ihnen ein Lebenswort. Send ihnen deinen Engel, dein Licht und lass niemanden im Dunkeln zurück. Das bitten wir, darauf vertrauen wir. Amen.
Amen. Tja, warten wir gerade die politischen Widrigkeiten in Russland, von den weltweiten Auswirkungen, die es auch dadurch gibt, mal ganz zu schweigen. Und dann hat doch auch wieder jeder und jede seine ganz eigenen Herausforderungen und Widrigkeiten, die es zu überwinden und zu meistern gilt im Alltag. Also von der Steuererklärung bis zur schlechten Schulnote, vom Streit mit den Nachbarn bis zur, keine Ahnung, vielleicht kaputten Vase, die gestern runtergefallen ist. Auch da von gesundheitlichen Themen mal ganz zu schweigen. Einmal mentales Durchatmen, einmal sich zumindest für ein paar Sekunden gehalten und aufgehoben fühlen. Gerne auch länger. Das täte doch, das tut doch gut. Wir kommen zum Segen.
Und der ist, ich bin so froh, dass es ihn gibt, sich etwas Gutes gesagt sein lassen, ohne jede Vorbedingung. Lassen wir uns also von Gott das Allerbeste zusagen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse das Angesicht leuchten über dir und hülle dich in lauter Gnade. Gott erhebe das Antlitz auf dich und schenke dir und der ganzen Welt Frieden. Amen.
Ja, es ist ja jetzt durchaus ein ganz schönes Wechselbad der Gefühle gewesen, was wir heute durchgemacht haben. Und in der vergangenen Woche, am Donnerstag, da sind die neuen Trikots für die Fußball-EM der Männer vorgestellt worden. Schönes, buntes, mal ganz anderes Thema jetzt zum Abschluss. Die Trikots für die Heimspiele sind eher sehr schlicht und traditionell in weiß gehalten. Und für die Auswärtsspiele gibt es jetzt pinke Trikots und lila Hosen. Wie gefallen die Ihnen? Haben Sie auch schon Bilder gesehen?
Herr Wittke, Sie sehen mich begeistert. Ich finde das großartig, ein echt frischer Farbeindruck, pink oder kräftiges Rosa, das löst ja eine Menge Assoziationen aus bei mir.
An die Telekom?
An die Telekom habe ich jetzt als letztes gedacht.
Tatsächlich?
Aber also, ich hatte erst gedacht, na, das ist ein schönes, starkes, sattes Rosa. Mhm. Und bei Rosa denke ich natürlich sofort an diesen schönen Frauennamen Rosa. Mhm. Und es gibt ja sehr widerständige Frauen, die Rosa hießen, Rosa Parks oder Rosa Luxemburg. Und ich denke aber auch an die Rosa Revolution oder an die Rosenrevolution, die auch eine friedliche Revolution war in Georgien. Und ich denke an die Rosa Gang in Indien, die vor vielen Jahren Frauenpower zusammengeschlossen hat, um sich gegen häusliche Gewalt zu wehren. Also Rosa löst doch lauter schöne Assoziationen aus oder Pink dann nochmal gestärkt. Und ich finde, Männer sollten ein bisschen mehr Pink und Rosa auch tragen. Ich habe meinem Mann selber schon rosa und ins Pink gehende Hemden geschenkt und finde, die stehen ganz gut. Und sie bilden so ein Stück die Vielfältigkeit und Buntheit des Lebens ab. Und wenn das jetzt unsere Fußballer auch machen, finde ich das großartig.
Ich bin völlig baff, welche Assoziationen Sie da haben, auf die wäre ich jetzt nicht gekommen. Ich kann nur einfach sagen, ich finde das auch richtig toll. Ich finde das auch richtig schön farbenfroh und ich finde es klasse, dass auch Männer solche Farben tragen dürfen und können. Habe mich immer gefragt, warum sie es auch nicht tun sollten. Eben. Ich finde, das schränkt ihre Männlichkeit überhaupt nicht ein. Sieht einfach toll aus und bunt aus. Und
frisch.
Und dann erholt sich das Auge auch mal wieder dann bei den Heimspieltrikots mit einfach schlicht und traditionell weiß. Also wir wissen schon mal, dass wir auf jeden Fall angenehm, bunt und farblich gestärkt in diese EM starten können. Und bunt und gestärkt sollten, dürfen, können hoffentlich auch Sie in die kommende Woche starten. Das wünsche ich Ihnen auf jeden Fall.
Ich wünsche Ihnen das auch. Einen farbenfrohen Sonntag, bunt, wo es passt und fröhlich im Herzen.